Sie willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute, die CHP, beziehungsweise deren Verbot. Das CHP-Verbot.
Genau, so kann man es in einem Wort sagen, und zwar im Jahr 1980.
Türkei 1980.
Da gab es nämlich einen Militärputsch in der Türkei, und den fanden wir und finde ich auch immer noch ganz interessant, weil es A nicht der erste und B nicht der letzte war und die Türkei unter eigentlich immer den gleichen Problemen zu leiden hat wie damals, wie heute und wie eigentlich immer schon. Ich gehe mal 5 Jahre zurück, also 1975 ungefähr, da gibt es eine Art politische Wende. Es regierte zu der Zeit der sozialdemokratische Ministerpräsident Bülent Ecevit von der CHP. Ich sage jetzt einfach sozialdemokratisch, das stimmt nicht ganz. Sie war sehr republikanisch, sie war auch ziemlich nationalistisch, aber eben auch sehr sozialdemokratisch angehaucht. Und heute ist es ja wieder. Dieser sozialdemokratische Ministerpräsident wird abgelöst von Süleyman Demirel. Süleyman Demirel war Chef der Gerechtigkeitspartei AP. So, und damit Demirel Ecevit ablösen konnte, brauchte er einen Koalitionspartner und fand ihn in der islamisch ausgerichteten Nationalen Heilspartei und in der MHP. Das war die nationalistische Bewegung. Die gibt's heute auch noch. Und diese drei zusammen bilden die Nationale Front und treten dann bei den nächsten Wahlen wiederum als eine solche Einheit an und können so mit Ach und Krach eine Mehrheit für sich gewinnen. Jedenfalls, sie regieren dann weiter. Wir sind jetzt immer noch vor dem Putsch. Mhm. So, die politischen Verhältnisse aber sind wirklich im Grunde genommen instabil, kann man gar nicht mehr sagen. Die sind desolat, weil es kommt in diesem neuen Parlament, neu gewählten Parlament mit der knappen Mehrheit eben für Demirel zu Abweichlern im Parlament und zu Fraktionsübertritten. Und das wiederum macht jetzt sich der ehemalige Ministerpräsident Ecevit zunutze und stürzt Demirel. Und ein Jahr später geht das Ganze wiederum andersrum. Damit ist alles in Dutt sozusagen. Es ist alles total kompliziert bei gleichzeitig einer wirklich echt katastrophalen wirtschaftlichen Lage, in der sich die Türkei befand. Ich sage mal so ein paar Zahlen. Die Handelsbilanz wies ein Defizit von 5 Milliarden US-Dollar aus. Das ist natürlich in heutigen Zahlen gesehen wahrscheinlich wenig. Damals wahnsinnig viel. Das Land hatte 30 Milliarden Dollar Auslandsschulden, 100% Inflation und 15% Arbeitslosigkeit. Das Einzige, was wirklich stabil war und was wirklich bei vielen Familien auch dazu beigetragen hat zu überleben, waren die Überweisungen der damals in Deutschland sogenannten Gastarbeiter, die jährlich 2 Milliarden US-Dollar in die Türkei überwiesen haben. Das überlegt ihr mal.
Damals viel Geld, ja.
Ja, es ist immer noch.
Ja, auch für unser eins, ja.
Also es ist ungefähr die Hälfte des Handelsbilanzdefizits des Landes, des gesamten Landes. Das haben die Jungs hier herbeigeschafft.
Wow.
Und rübergeschickt. Also da musst du wirklich mal gucken, das ist schon echt, also echt viel. So, also das ist die wirtschaftliche Lage, die eine Katastrophe war, aber es war auch, ich sag mal, politisch und gesellschaftlich eine Katastrophe. Es gab bürgerkriegsähnliche Zustände. Rechte, rechtsextreme, linke und linksextreme Gruppierungen standen sich gegenüber. Bei den Linken gab es auch noch schwere innere Auseinandersetzungen. Schätzungen gehen in dieser Zeit von ungefähr 5000 Toten aus, die meistens Opfer von Mordanschlägen geworden sind. Und das alles kam raus bei einem Prozess vor dem Militärgericht in Ankara gegen den Revolutionären Weg, also eine linksextreme Gruppe. Und der Verteidiger, man glaubt es kaum, der Verteidiger hat angegeben, dass diese Gruppe 5388 politische Morde begangen habe. Das muss man sich mal vorstellen, was da los war. Ja? Ja. Und damit ist ja auch klar, dass nach einer gewissen Zeit das Militär sich regt, wie immer in der Türkei. Generalstabschef war Evren, und Evren sprach, dass Anarchie herrsche und die werde unter der, Zitat, vernichtenden Faust der türkischen Streitkräfte zerquetscht. Und dann fuhr er fort und sagte, die Türkei habe eine glückliche Zukunft, wenn die türkischen Streitkräfte Sicherheit geschaffen haben. Das ist natürlich eine unverhohlene Drohung gewesen, keine Frage. Und als dann 1980 in den ersten Monaten diese Mordanschläge und so weiter weitergingen und im Juli ein regelrechtes Massaker unter den Aleviten, das ist ja diese islamische Glaubensrichtung, verübt wurde, kamen 60 Leute um und 200 wurden verletzt, war dann der Geduldsfaden gerissen und am 12. September 1980 putschte das Militär. So. Und mit diesem Militärputsch geht auch die Geschichte der CHP zunächst einmal zu Ende. Und dazu muss man wissen, und das ist in der Türkei natürlich auch von großer Bedeutung, die CHP ist die Partei Kemal Atatürks. Und Kemal Atatürk hat ja bis in die 50er, bis Ende der 30er Jahre amtiert und hat dann gesagt, dass die CHP, also seine Partei, weiter regiert und irgendwann würde das türkische Volk dann in der Lage sein, selbst eine Regierung zu wählen. Mhm. Und das war wahrscheinlich eine ziemlich kluge Idee, weil die Türken waren ja vorher im Osmanischen Reich und das war auch keine Demokratie und insofern kannten die das nicht und konnten damit auch gar nicht umgehen. Mhm. Insofern war das schon eine kluge Idee und diese CHP wird nun den Militärs ein Dorn im Auge, sie wird verboten, wie andere Parteien im Übrigen auch, das muss man fairerweise dazu sagen. Natürlich, um irgendwelche Oppositionsleute klein zu halten, die den Militärs, die ja nun selbst regierten, sozusagen das Leben schwer machen konnten möglicherweise. Und das Zweite, was in dieser Zeit wirklich auch nicht zum ersten Mal zu konstatieren ist, die NATO-Partner der Türkei haben während des Putsches über die OECD massive Wirtschaftshilfe geleistet. Das heißt, die Militärs und ihre Anhänger haben von den westlichen NATO-Mitgliedern und europäischen Staaten Hilfe bekommen, damit der Putsch sozusagen gelingt, beziehungsweise nachhaltige Wirkung zeigt.
Ja, es sah nach mehr Erfolg aus, als es eigentlich war, dann letztlich.
Ja, da kann man.
Also, wir haben jetzt die Regierung übernommen, ja, dann zeigt mal, was ihr könnt.
Ja, ist das Geld. Haben sie auch. Ja, genau. So, dann, aber auch die Amerikaner haben mitgespielt. Die haben ein türkisch-amerikanisches Gremium gebildet, so eine Art Verteidigungsrat. Und da wurden dann Militärprojekte abgestimmt oder Stationierung von US-Einheiten in Ostanatolien abgesprochen. Mhm. Also insofern wäre das wohl nicht so über die Bühne gegangen, ohne diese Hilfe und ohne das, was dann, ich sag mal, vom Westen Richtung Türkei dann gerollt ist an Unterstützung.
Stabilität.
Wollen ja alle. Und das, ich sag's ja. Und das Gleiche gilt eben auch für die Bundesrepublik, denn dieser Militärputsch hatte natürlich die Folge, dass viele Leute aus der Türkei geflohen sind. Und zwar vor Prozessen. Ich sag mal so eine Zahl, und wir kennen das von Erdogan beim letzten Putsch. Es hat 650.000 Festnahmen gegeben.
Wow.
210.000 Prozesse. Mit 517 Todesurteilen, von denen 89 vollstreckt wurden. So, und eine Gruppe, die am allermeisten verfolgt worden sind, waren die Kurden. Ja. Die Gründung der kurdischen Arbeiterpartei, die jetzt gerade ihren Geist aufgibt, geht in diese Zeit. Und viele, viele Kurden sind nach Deutschland geflohen. Und damit wurde sozusagen die innertürkische Problematik auch eine innerdeutsche oder eine innenpolitische Frage in Deutschland. Mhm. Wir hatten jetzt nicht nur, ich sag mal, Arbeitsmigranten, die wir ja so freundlich Gastarbeiter genannt haben, sondern jetzt hatten wir auch jede Menge politische Flüchtlinge, und zwar vor allem Kurden, aber auch Türken. Und damit wuchs die Zahl der Türken im Lande rasant an infolge dieser Entwicklung da in der Türkei. Und das Militär amtierte sehr lange und erließ, apropos, jetzt zeigt mal, was ihr könnt, 2 Jahre später eine Verfassung, die nur in Teilen zurückgenommen wurde und größtenteils heute noch gilt. So, und damit war klar, das Militär hat sozusagen jetzt seine Flöcke eingeschlagen. Das Wichtigste daran war, dass sie alle straffrei ausgegangen sind. Mhm. Und dann gab es dann irgendwann Lockerungen und irgendwann wurde neu gewählt und die CHP war natürlich immer noch verboten. Die gründete sich dann in den Ende der 80er, Anfang der 90er neu. Hatte aber es zu tun mit sehr vielen konkurrierenden Linksparteien. So, früher stand die für die Republik natürlich, für die Trennung von Kirche und Staat und wie Kemal Atatürk das sowieso auch immer gesagt hat, für die Modernisierung des Staates und eben das Befreien dieser kirchlichen oder theologischen Klammer. Mhm. Und das wurde nun so ein bisschen, weggetan. Also das eher linke Programm wurde ein bisschen ausgedünnt. Dafür schlug die CHP eher nationalistische Töne an. Aber das funktionierte auch nicht. Und dieser Umschwung der CHP, der drehte sich 2010 noch einmal. Und seitdem kann man wirklich sagen, ist die CHP auf einem ziemlich sozialdemokratischen Kurs. Ja, einer ihrer Vorsitzenden war jetzt auch beim letzten SPD-Parteitag und hat da eine Rede gehalten. Also Die sind sozusagen schon verbrüdert. Und insofern sind sie eine wichtige Partei geworden. Und zwar vor allem deshalb, weil die nächste Präsidentschaftswahl in der Türkei steht an. Und die Welt guckt gebannt darauf, ob Erdogan dann immer noch kandidieren wird und eine weitere Amtszeit anstrebt oder irgendein aussichtsreicher Kandidat der AKP. Jedenfalls sind sich alle bewusst, das wird kein Spaziergang, weil nämlich die CHP auf einmal wieder eine wirklich interessante Partei geworden ist und sehr viele neue Leute hat und sehr viel gute Wahlergebnisse erzielt hat und eben mit dem Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu einen offenbar sehr populären, sehr fähigen und auch noch ziemlich jungen Kandidaten hat. Und der wurde dann, man glaubt es kaum, im März diesen Jahres
in den Knast geworfen.
Einfach mal inhaftiert. Und jetzt, ja, der hätte Korruption gemacht. Das ist ein wunderbarer Paragraph. Korruption geht eigentlich immer.
Und ja, Korruption ist das eine. Das andere ist Terrorunterstützung. Das ist, was die Türkei also
ja sehr das machen gerne, sie auch immer, genau. Aber also wenn der das Oberbürgermeisteramt von Istanbul, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da arbeiten, aber sagen wir mal 1000, dann ist vielleicht einer von denen korrupt. Und dann kriegt er das aufs Brot geschmiert und wandert für 5 Jahre in den Knast. Und dann kann er auch nicht mehr kandidieren. Und damit ist die Wahl im Grunde genommen für die CHP wieder verloren. Also es ist wirklich ein durch die Geschichte sich ziehendes Bild, dass man gefährlich werdende Konkurrenten einfach mal in den Knast steckt. Der Putin hat das gemacht und der Trump würde das sicher auch tun. Insofern leben wir eher so im Mittelalter. Und das wäre jetzt eine Frage an die türkischen Wählerinnen und Wähler, Ekrem İmamoğlu zu wählen, obwohl er im Knast sitzt. Ja, also der. Na,
verliert man da nicht automatisch sein passives Wahlrecht?
Das weiß ich nicht, aber die CHP hat ihn nominiert.
Okay. Okay.
So, und damit ist er zunächst mal auf der Liste drauf. Und wenn eben, wenn es irgendeinem, man könnte ja auch einfach den Namen einfach auf den Zettel schreiben. Und also, man könnte diese Wahl zu einem, ja, zu einer Wahl machen, in der eben zum Ausdruck gebracht wird, dass sie mit Erdogan nicht mehr zufrieden sind.
Schwierig.
Und selbst wenn er dann die Mehrheit hat,
ja,
ist es ja eine zusammengeklaubte.
Ja, aber was hat die Türkei davon oder was haben die Türkinnen und Türken davon?
Weil nix.
Die hätten ja auch, also dass dieser letzte Putsch, bei dem dann die Gülen-Bewegung angeblich verantwortlich war, dass der gescheitert ist, ist zumindest, was ich gelesen habe, im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Türken keinen Bock auf Putsch hatten, also keinen Bock auf Instabilität. Das heißt, wenn jetzt selbst wenn sie den Nachweis erbringen können, dass Erdogan die Wahl klaut, also dass er ein Autokrat ist, mindestens ein Autokrat, das ist wahrscheinlich sowieso allen Türken klar. Also selbst wenn die das nachweisen können, dass er da die Wahl geklaut hat, müssten sie sich halt in, ich sage mal, revolutionäre Zustände versetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da keinen Bock drauf haben. Die hätte, wie du sagtest vorhin, das ist nicht der erste Putsch und nicht der letzte gewesen in der Türkei. Die haben halt auch die Faxen dicke.
Ja.
Stabilität und Ordnung, das ist, was man will. Ja.
Also in unserem Podcast, endet unser Podcast mit dem Satz, vielleicht sehen viele Türkinnen und Türken in Recep Tayyip Erdogan einen Garanten für Stabilität und Sicherheit in der Region. Deshalb wählen sie ihn und wählen sie ihn und wählen sie ihn.
Beziehungsweise opponieren nicht gegen ihn, selbst wenn er nicht wirklich gewählt worden ist.
Ja. Wie auch immer.
Wie auch immer. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 8. September 2025 auf Deutschlandfunk Nova, einem Tag, an dem ich Geburtstag habe.
Ach echt?
Sollte ich jetzt meine Wunschliste noch verlinken?
Oh, ja. Unbedingt.
Naja, Holger. Ihr findet meine Kontonummer auf der Webseite vrint.de.
Holger, du wirst 30, ne?
Ja, zum x-ten Mal.
40. Mal.
40. Mal.
Ist nicht tot.